HR2 Kultur Hörbuchzeit.
Heute mit
Till Kornsfurt,
Dorothee Meyer-Karweg
und Nicole Abraham. Diese Hörbuchzeit verspricht ein echtes Hörvergnügen. Wir gehen auf die Jagd nach einer Story, sprechen über ein echtes Skandalstück und eine längst fällige Übersetzung. Und in unserem Kinder- und Jugendhörbuch geht es um die Freundschaft eines ungleichen Paares. Scoop. So heißt das Hörbuch von Evelyn Waugh. Der Brite wurde 1903 als Sohn des Verlegers Arthur Waugh geboren und schaffte seinen Durchbruch mit seinem ersten Roman Verfall und Untergang. Scoop schrieb er 1938. Viele seiner Werke gelten heute als bedeutende Klassiker der englischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Scoop ist ja ein Ausdruck aus den Medien. Scoop ist ja eine exklusive und aufsehenerregende Meldung, die ein Medium, also zum Beispiel eine Zeitung, anderen voraus hat.
Ja, genau. Und die Geschichte spielt auch im Medienbereich, allerdings vor etwa 100 Jahren, und zwar in England. Und in dem Fantasiereich Ishmaelia, irgendwo in Afrika, soll das liegen. Und der Autor sagte, dass er dabei an Abessinien gedacht habe. Also das Kaiserreich Abessinien war ja eine Monarchie in Ostafrika auf dem Gebiet der heutigen Staaten Äthiopien und Eritrea. Und dort war Evelyn Waugh auch eine Zeit lang Korrespondent.
Worum geht's denn in dem Roman?
Das Ganze beginnt in London. Dort gibt es einen Schriftsteller mit dem Namen John Boot. Und der hat gerade so ein bisschen Ärger mit einer Frau, Näheres wird nicht genannt, eine Liebesaffäre. Und er möchte am liebsten ganz weit weg in ein anderes Land. Und er sucht daher seine Freundin Mrs. Stitch auf, die Frau von Algy Stitch, einem Politiker. Sie ist eine Gesellschaftsdame und Strippenzieherin. Vielleicht kann sie ja was für ihn tun. Und dazu hören wir den ersten Ausschnitt, interpretiert von Jan Weiler.
»Ich muss aus London weg«, sagte John Boot. »Ach, so weit ist es also schon. Und alles wegen Ihrer Amerikanerin?« »Hm, ja, in erster Linie. Ich hab Sie gewarnt, ehe Sie sich darauf einließen. Ist es schlimm?« »Meine Lippen sind versiegelt, aber ich muss sehr weit weg, sonst werde ich noch verrückt.« »Soviel ich weiß, hat sie bestimmt schon 3 Männer auf dem Gewissen. Wohin wollen Sie?« »Darüber wollte ich mit Ihnen sprechen.« Die Wagenreihe schoss 10 Meter nach vorn und kam wieder zum Stillstand. Die Mittagsausgabe der Abendzeitungen war schon draußen. Plakate flatterten im Ostwind. »Krise in Ishmaelia« und scharfe Protestnote. »Ishmaelia scheint mir gerade ganz aufregend zu sein. Ich hab mich schon gefragt, ob Algy mich vielleicht als Spion hinschicken könnte«, sagte John. »Keine Chance.« »Nein, alles bereits vergeben. Seit Wochen feuert Algy täglich 10 Spione, ein völlig überschätzter Beruf. Warum gehen Sie nicht lieber als Kriegsberichterstatter?« »Könnten Sie das für mich einfädeln?« »Ja, warum nicht? Schließlich sind Sie in Patagonien gewesen. Meiner Ansicht nach müssten die sich geradezu um Sie reißen.« »Sind Sie sicher, dass Sie hinwollen?« »Ja, bestimmt.« »Schön. Dann werde ich sehen, was ich für Sie tun kann. Ich treffe heute Mittag Lord Copper bei Margaret. Ich will versuchen, die Sache zur Sprache zu bringen.«
Ja, und Mrs. Stitch trifft dann Lord Copper, das ist der Chef des Daily Beast, der Zeitung Das tägliche Beast oder die tägliche Bestie.
Da haben wir den Scoop schon.
Nein, noch nicht. Und Boost soll eben als Korrespondent nach Ishmaelia geschickt werden. Leider gibt es dann eine Verwechslung. Statt John Boot wird William Boot nach Ishmaelia geschickt. Der stammt aus dem verarmten Landadel und arbeitet schon für den Beast. Er schreibt nämlich eine wöchentliche Kolumne über Natur und Landleben und ist damit eigentlich sehr zufrieden. Aber er bekommt dann dieses Angebot, das er nicht ablehnen kann. Und so findet sich der Autor von Sätzen wie »Leichtfüßig durchs glucksende Moor schweift die pirschende Wühlmaus« in der Hauptstadt von Ishmaelia wieder mit vielen, vielen anderen Korrespondenten. Und allein die Beschreibung dieser recht überheblichen und teils auch gierigen Journalistenmeute, die ist ganz wunderbar in diesem Buch. Mhm. Und Boot, also William Boot, lernt dann viel über die nicht immer ganz redliche Arbeit von Korrespondenten, aber auch lernt er die Macht der Journalisten kennen, die Staatsstreicher auch mal initiieren können.
Und findet Booth denn nun seinen Scoop, also seine sensationelle Story?
Ja, sieht erstmal schlecht aus damit. Boot weiß eigentlich gar nichts zu berichten. Dann aber lernt er eine junge Frau kennen, nämlich Käthchen. Die ist liiert mit einem Deutschen, der sie allerdings auf und davon gemacht hat. Und sie ist nun ohne Geld. Und ihre Wirtin, Frau Dressler, ist schon ziemlich ungehalten. Käthchen ist nun auf der Suche nach einem neuen Gönner. Und da ist William Boot ein wunderbares Opfer, zumal er sich in Käthchen verliebt hat. Sie unterbreitet ihm folgenden Vorschlag.
Alle Journalisten, die hier waren, haben Männern in der Stadt Geld gegeben, damit sie ihnen Nachrichten und Neuigkeiten bringen. Der Amerikaner Mr. Jakes bezahlte Paläolog $50 die Woche. Du hast mich doch lieber als Mr. Jakes seinen Paläolog? Ja, viel lieber. Doppelt so sehr? Ja. Dann gibst du mir $100 die Woche und Frau Dressler ist nicht mehr böse auf mich. Also ist es für uns alle gut. Findest du es sehr unbescheiden, wenn ich dich jetzt schon um $100 bitte? Du weißt, wie unhöflich Frau Dressler ist. Oder warte, vielleicht lieber 200, denn ich werde ja länger als eine Woche für dich arbeiten. Gut, sagte William. Schau, ich habe schon das Scheckbuch aus deinem Zimmer mitgebracht, für den Fall, dass du es brauchst. Was für eine gute Sekretärin ich bin. Glaubst du wirklich, dass du mir Nachrichten beschaffen kannst? Ja, natürlich. Zum Beispiel bin ich sehr gut bekannt mit einem Österreicher. Seine Frau hat mir das rote Kleid genäht. Und seine Schwester hütet die Kinder des Präsidenten. Sie wissen also alles, was passiert. Ich werde sie morgen besuchen, nur, fügte sie nachdenklich hinzu, ist es nicht sehr höflich, zu ihnen zu gehen, ohne irgendwas zu kaufen. Bezahlt ihr deine Zeitung die Auslagen? Ja.
Tja, das nennt man dann wohl eine Win-Win-Situation.
Hoffentlich, ja.
Käthchen hat ihr Auskommen und William Boot kommt über Chauffeure, Friseure, die Frauen von wichtigen Männern an Informationen, an die die anderen Journalisten eben nicht kommen. Und sie verhilft Boot tatsächlich zum großen Scoop der sensationellen Exklusivstory.
Ich finde, das klingt wirklich gut. Und Frauen scheinen in diesem Roman eine wichtige Rolle zu spielen.
Ja, also im Hintergrund zumindest, also im Vordergrund stehen immer die Männer, aber dahinter stehen die Frauen und die ziehen eigentlich die Strippen, ob in London oder eben in Ishmaelia.
Gelesen wird der Roman von Jan Weiler. Der ist ja selbst Journalist und Autor und liest normalerweise eher seine eigenen Texte.
Ja, aber er hatte jetzt mal den Hörverlag gebeten, für ihn auch mal einen Fremdtext zu finden, den er lesen könnte. Und was liegt da näher, eben als solch einen journalistischen Text zu finden, der auch noch sehr satirisch geschrieben ist.
Und wie gefällt er Ihnen als Interpret?
Also im Prinzip passt er sehr gut, vor allen Dingen die Passagen mit Käthchen fand ich großartig. Jan Weiler liest ja auch die eigenen Texte sehr lebendig, sehr witzig, sehr selbstironisch. Er kann da aber auch mal Gas rausnehmen. Das tut er hier leider mir ein bisschen zu wenig. Also hier betont er sehr oft ein wenig über, auch wenn es nur um einfache Informationen geht. Und diesen permanenten Satireton, den empfand ich schon mitunter als ein bisschen anstrengend. Einige ruhige Passagen hätten der Lesung, finde ich, ganz gut getan. Trotzdem, es ist insgesamt eine sehr witzige Satire auf den Journalismus.
Aber heute ist der Journalismus doch deutlich seriöser, oder?
Ja, natürlich. Der Fall Relotius ist ja hoffentlich eine Ausnahme. Auf jeden Fall so üppige Spesen wie im Roman werden heute auf gar keinen Fall mehr gezahlt.
Evelyn Waugh, Scoop, 7 CDs, rund 8,5 Stunden, gesprochen von Jan Weiler, sind bei der Hörverlag erschienen und kosten 20 Euro. Es war ein so skandalöses Stück nach der Uraufführung am 23.12.1920, dass es später sogar verboten wurde und auch bis in die 80er Jahre hinein verboten blieb. Reigen von Arthur Schnitzler. Jetzt ist der Klassiker als Hörbuch erhältlich. Dorothee Meyer-Karwick, was hören wir denn hier so Skandalöses?
Wir hören einfach 10 Paare im Dialog. Paare, bei denen einer immer wechselt, sodass eben ein richtiger Reigen entsteht. Also da sprechen Dirne und Soldat miteinander, dann Soldat und Stubenmädchen, dann Stubenmädchen und ein junger Herr, dann der junge Herr und die junge Frau und so weiter, bis wir wieder bei der Dirne angelangt sind. Und immer geht es explizit um eines, nämlich um Sex.
Uraufführung 1920. Wird das da angedeutet oder wird Schnitzler deutlicher?
Ach, das ist durchaus deutlich.
Oh.
Und da hören wir gleich mal rein, und zwar aus dem Ausschnitt aus dem Kapitel Die Dirne und der Soldat. Die Dirne spricht den Soldaten an, der ist zuerst eher ein bisschen unwillig, er hat keine Lust, mit ihr aufs Zimmer zu gehen, das 10 Minuten entfernt ist. Sie lockt, wir hören da mal knapp 3 Minuten rein. Es sprechen Hilde Sucher und der junge Helmut Qualtinger.
So einer wie du kannst immer umsonst bei mir haben.
Du bist der Mensch, von dem mir der Huber erzählt hat.
Ich kenne keinen Huber nicht.
Na, du wirst schon die sein, was? Die dem Kaffeehaus in der Schiefgossen, von dort ist er mit dir zu Hause gegangen.
Von dem Kaffeehaus bin ich schon mit gar viel jetzt ausgegangen. Oh.
Oh. Also, gehen wir.
Was? Jetzt ist das eilig.
Na, worauf soll man noch warten? Und um 10 muss ich in der Kaserne sein.
Wie lang dienst denn schon?
Was geht denn das dich an? Wohnst weit?
10 Minuten zum Gehen.
Das ist mir zu weit. Gib mir ein Puzzle.
Das ist mir das Liebste, wenn ich einen gern hab.
Mir nicht. Nein, ich geh nicht mit dir, es ist mir zu weit.
Weißt du was? Komm morgen am Nachmittag, hä?
Gut ist, gib mir deine Adresse.
Aber du kommst am Ende nicht.
Wenn ich das sag.
Du weißt was? Wenn es der Zweite ist, heute Abend zu mir da. Na, da unten.
Was ist das?
Da ist es auch schön ruhig. Jetzt kommt kein Mensch.
Ah, das ist nicht das Rechte.
Bei mir ist immer das Rechte. Geh, bleib bei mir. Wer weiß, ob wir morgen noch das Leben haben.
So komm, aber geschwind.
Gib Obacht. Da ist so dunkel. Wenn du ausrutschst, liegst du in der Tana.
War eh das Beste.
Psst. So, warte nur ein bisschen. So, gleich kommen wir zu einer Bank.
Kennst du dich da gut aus?
So einen wie dich möchte ich zum Geliebten.
Ich tät dazu viel eifern.
Das möchte ich da schon angewinnen. Nicht so laut. Manchmal ist da, dass sie eine Woche daher verirrt. Sollte man glauben, dass wir da mitten in der Wernerstadt sind?
Daher, komm. Daher.
Aber was fällt dir denn ein?
Komm.
Also, wenn wir da ausrutschen, liegen wir im Wasser unten.
Ah, du!
Halt dich nur fest an.
Hab keine Angst.
Auf der Bank war es schon besser gewesen.
Du oder du. Na, greif auf.
Ja, was rennst denn so?
Ich muss in die Kaserne, ich komme eh schon zu spät.
Geh du, wie heißt denn?
Was interessiert dich denn das, wie ich heiß?
Ich heiß Leocadia.
So einen Namen habe ich auch noch nie gehört.
Du?
Na, was willst du denn?
Geh, ein Sechserl für einen Hausmeister, gib mir wenigstens.
Glaubst du, ich bin dein Wurzen? Servus, Leocadia.
Strizi. Verlot.
Ja, das war ein Ausschnitt aus Reigen von Arthur Schnitzler, eine Produktion von 1966. Kann man sich aber immer noch gut anhören, finde ich.
Das finde ich auch. Und das war auch mehr als deutlich, um was es da geht.
Ja, und man hört, es wird zwar als Lesung angepriesen, ist aber wirklich eher ein Hörspiel. Und das Muster ist immer sehr ähnlich. Also in der Mitte gibt es diese kleine Pause, wo man gar nichts hört. Das ist der Trenner vor und nach dem Koitus. Und die Männer verhalten sich danach oft auch sehr ähnlich. Also nach dieser Bedürfnisbefriedigung sind sie sehr viel rüder als vorher.
Jetzt verstehe ich auch, dass das Stück einen richtigen Skandal ausgelöst hat.
Ja, wobei Schnitzler die Dialoge selbst zuerst gar nicht aufführen wollte. Er hatte das Buch erst nur für Freunde herausgebracht, so 200 Exemplare. Die reichten aber, um das Stück dann auch ein bisschen bekannter zu machen. Und 3 Jahre später, als das Buch dann richtig veröffentlicht wurde, da gab es immer noch keine richtig große Resonanz. Dann wurde es eben doch in Ausschnitten auf der Bühne aufgeführt und da wuchs der Protest dann an, vor allem von der Kirche. So ging das aber noch ein bisschen hin und her. Und dann begann das, was wir heute eben einen richtigen Shitstorm nennen. Das Theater werde, so hieß es, vom Haus der Freude zu einem Freudenhaus. Es kam zu regelrechten Saalschlachten im Theater mit Wasserwerfern und Stinkbomben, also das volle
Wahnsinn.
Programm.
Und wie verhielt sich dann Arthur Schnitzler zu den Aufführungen und vor allem auch zu den Protesten?
Er hatte eben von Anfang an gesagt, das sei wohl nicht so gut, das aufzuführen, und hat erst nach langem Zögern die Aufführungsrechte vergeben. Und nach den Protesten hatte er dann festgelegt, dass das Stück im Theater nicht mehr aufgeführt wird. Und sein Sohn hat das Verbot bis 1982 aufrechterhalten. Und mit diesem Hörspiel oder dieser Lesung, wie es auf dem Cover heißt, von 1966, wurde das Aufführungsverbot im Theater, sagen wir mal, geschickt umgangen.
Aha, aber ich finde, man vermisst auch absolut keine Bilder, keine gespielten Szenen auf der Bühne.
Ja, ich finde auch, die reine Vorstellung reicht durchaus. Und es sind ja auch großartige Schauspieler zu hören, also von Helmut Qualtinger über Christiane Hörbiger bis zu Helmut Lohner, Elfriede Ott und vielen anderen mehr. Eigentlich sind alle wirklich hervorragend. Regisseur Gustav Manka hat in dieser Reduktion auf das Wesentliche wirklich großartige Arbeit geleistet, finde ich. Arthur Schnitzler wollte ja ein amüsantes Stück schreiben, das so die gesellschaftlichen Moralvorstellungen karikiert. Und es zeigt sich wieder einmal, die Problematik des Werkes liegt gar nicht so im Text, sondern liegt beim Publikum. Er hat die Realität nur ein bisschen überspitzt und damit sehr deutlich gezeigt.
Ganz deutlich zeigen Sie mir, dass das Stück Ihnen viel Vergnügen bereitet hat.
Ja, ich kannte die Inszenierung, finde sie wirklich großartig, finde das Hörbuch insgesamt auch sehr gut gemacht. Da gibt es ein ausführliches Booklet mit der Geschichte des Theaterstücks. Also insgesamt eine unbedingte Empfehlung.
Arthur Schnitzler, Reigen. 2 CDs und damit über 1,5 Stunden Hörvergnügen. Kosten 14 Euro und sind bei der Audio Verlag erschienen. Ins Studio gekommen ist Till Kronsfurt, Historiker und Journalist, der gerade an seiner Dissertation in Geschichte schreibt. Er stellt uns in der Hörbuchzeit Der Choreograf von Håkon Nesser vor. Ein Buch, auch ein Hörbuch, auf das wir lange warten mussten. Denn es ist Nessers erster Roman, der jetzt erst in Deutsch erschienen ist, pünktlich zu Nessers 70. Geburtstag. Till Kronsfurt, das Buch wird als Liebes- und Kriminalroman beworben. Wie passt das zusammen?
Das passt überraschend gut zusammen. Das Buch beginnt tatsächlich als klassischer Liebesroman, wenn man das so sagen kann. Wir lernen David kennen, einen 42-jährigen Wissenschaftler, der in einem offenbar mitteleuropäischen Land mit stabilen politischen Verhältnissen lebt. Und David ist auf dem Weg zu einer Konferenz in einer Stadt, von der wir auch nicht genau wissen, welche Stadt es ist. Darüber lässt uns Nesser im Unklaren. Und in dieser Stadt lernt David Maria kennen. Es ist eine zufällige Begegnung. David geht an einem Bekleidungsgeschäft vorbei und sieht dort Maria. Und es ist tatsächlich eine Liebe auf den ersten Blick. Buchstäblich ist er in feuriger Liebe gegenüber dieser Frau entbrannt. Und wie das klingt, da hören wir jetzt mal rein.
Ich warf also zufällig einen Blick in diesen Laden. Drinnen probierte eine Frau ein Kleid an. Ein rotes Kleid aus dünnem Baumwollstoff mit schwarzen Applikationen in Form verschiedener geometrischer Figuren. Es war glockenförmig und ärmellos. Die Frau war ziemlich dunkel, ihre Haut verriet ihre südeuropäische Herkunft. Sie sah gleichermaßen zufrieden wie unschlüssig aus. Offenbar konnte sie sich nicht entscheiden, ob sie das Kleid kaufen sollte oder nicht. Hinter ihr stand eine junge Verkäuferin, auch sie sah unschlüssig aus, was nichts anderes bedeuten konnte, als dass sie vollkommen verrückt sein musste, denn die Frau in dem roten Kleid war die schönste Frau auf der Welt.
David fasst sich dann tatsächlich ein Herz, geht in den Laden und spricht diese schönste Frau der Welt an. Sie kommen miteinander ins Gespräch, sind sich sympathisch und David lädt Maria auf einen Spaziergang durch die Stadt ein, wohlwissend, dass er dann wahrscheinlich seine Konferenz verpassen wird. Die beiden kommen an seinem Hotel vorbei und mehr oder weniger spontan gehen sie auf sein Hotelzimmer, schlafen dort miteinander und verabschieden sich danach mit der gegenseitigen Versicherung, sich beieinander zu melden, tauschen Telefonnummern und Adressen aus. Und David stellt überrascht fest, dass, als er auf die Uhr guckt, quasi keine Zeit vergangen ist von dem Moment, da er Maria kennengelernt hat, bis zu dem Moment, da er sich von ihr verabschiedet. Am nächsten Morgen, wenn man so will, beginnen dann bereits die Kriminalhandlungen. Es kommt zu einer ganzen Reihe sehr merkwürdiger Begebenheiten. Wir wissen, dass David in einem Forschungslabor arbeitet und als er eines Morgens in das Labor kommt, stellt er fest, dass alle Versuchstiere verbrannt sind. Es geht damit weiter, dass in dem Land, in dem David lebt, ich hatte es vorhin schon angedeutet, das ist ein mitteleuropäisches Land mit stabilen politischen Verhältnissen. Es wird angedeutet, dass es sich um Deutschland handeln könnte. Beginnt ein Staatsstreich, der für alle völlig überraschend kommt, vor allem für David. Man stelle sich vor, in Deutschland würde auf einmal die Bundeswehr die Regierung übernehmen. Und das, was David zusätzlich aus der Bahn wirft, ist, dass Maria sich einfach nicht bei ihm meldet. Mhm. Er kann sie auch nicht erreichen und das macht ihn wirklich fertig. Er leidet unter wahnsinnigem Liebeskummer. Irgendwann weiß er sich nicht mehr anders zu helfen und beauftragt einen Privatdetektiv, Maria zu finden. Der Privatdetektiv übernimmt tatsächlich auch den Auftrag. Doch als David eine Woche später die Detektei aufsuchen will, um sich über den neuesten Fortgang der Ermittlungen zu informieren, muss er feststellen, dass die Detektei überhaupt nicht existiert.
Das ist ja alles total krude. Wahnsinn. Das klingt so absurd. Also wir haben einen Staatsstreich mitten in Europa. Wir haben diese Liebesgeschichte, diese Kennenlerngeschichte, die Frau ist nicht auffindbar. Wie geht's weiter?
Was David am meisten Sorgen über seinen eigenen Gesundheitszustand macht, ist, dass er eines Tages in einem Museum einen älteren Herrn kennenlernt. Ja. Und dieser Herr stellt sich ihm vor als Professor W. Die beiden kommen miteinander ins Gespräch und beginnen eine philosophische Diskussion über die Bedeutung der Zeit. Und im Laufe dieser Diskussion erzählt Professor W. David die Kennenlerngeschichte von ihm und seiner Frau. Und als die Geschichte endet, muss David feststellen, dass die Geschichte eins zu eins identisch ist mit der Kennenlerngeschichte von David und Maria bis hin zur Farbe des Kleides, das Maria an diesem Tag getragen hat. Das ist ein Moment, wo David wirklich anfängt, an seinem eigenen Verstand zu zweifeln. Er bekommt massive Albträume, die ihn quälen, und in einen dieser Albträume hören wir jetzt mal rein.
Ich hing in einem großen Saal. Man hatte mich gekreuzigt und allein gelassen, damit ich in aller Einsamkeit stürbe. Ich versuchte zu rufen, doch meine Stimme verklang ungehört in dem großen Palast. Alles war aus Marmor, an den Wänden hingen Bilder und es war unglaublich kalt. Ich war blau vor Kälte. Ja, ich selbst war ja ein blauer Schwan, der auf der Flucht aus dieser riesigen Kaserne, in der es von Soldaten nur so wimmelte, in irgendetwas hängen geblieben war.
Wie ist denn der Stil des Buches?
Entschleunigt, würde ich sagen.
Ah, heißt das langweilig?
Nein, das hat eher was mit der Atmosphäre des Buches zu tun, die sich daraus ergibt, dass Håkan Nesser das Buch 1988 geschrieben hat. Das bedeutet, wir haben weder Handy noch Internet und das merkt man der Handlung an. Es gibt beispielsweise eine Szene, in der David sein Hotel sucht und es stundenlang nicht finden kann und deswegen durch die Stadt irrt. Das würde uns heute nicht mehr passieren. Heute würden wir ein Smartphone zücken, eine Karten-App aufrufen und uns navigieren lassen.
Tatsächlich.
Dann ist es so, dass man den Eindruck hat, dass Nesser uns sehr langsam an die Handlung heranführen will, was man als Hörer tatsächlich mögen muss, weil es den Eindruck erweckt, dass er uns ein bisschen im Unklaren darüber lassen will, was noch kommt. Und wie er das macht, wie er dieses Stilmittel einsetzt, das hören wir uns jetzt mal an.
Natürlich erinnere ich mich. Einiges ist deutlich wie Steine im Glas. Es tritt in der Flut des Vergangenen an die Oberfläche. Aber anderes ist trüb. Muss mit einem Haken angelockt werden, herausgezogen werden, um es ans Licht zu ziehen.
Es spricht Dietmar Bär. Wie gefällt er Ihnen?
Sehr gut. Man kennt Dietmar Bär hauptsächlich als Kölner Tatortkommissar Freddy Schenk, wo er eine gelegentlich etwas impulsive Rolle spielt im Vergleich zum eher introvertierten David. Dietmar Bär ist Jahrgang 61, das heißt, er ist älter als der 42-jährige David. Was aber nicht schlimm ist, denn David erzählt die Geschichte aus der Retrospektive. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass er heute älter ist als 42. Und Dietmar Bär hat eine sehr ruhige, sonore Stimme, was auch gut zu dem sehr in sich gekehrten David passt, der viel mit sich selbst ausmachen muss.
Wie hat Ihnen das Hörbuch denn insgesamt gefallen?
Ich fand die Mischung aus Kriminal- und Liebesroman sehr interessant und es ist ein sehr spannendes Hörbuch. Hin und wieder hat es das Potenzial, etwas langatmig zu wirken, was aber daran liegt, dass wir ein Gefühl dafür bekommen sollen, wie David sich nach Maria verzehrt, und dafür sind diese langen Strecken nötig, um seine Seelenqualen im Grunde genommen nachvollziehen zu können. Dann ist es so, dass es eine Reihe von Rückblicken und Flashbacks gibt, die etwas verwirren können, was aber auch damit zu tun hat, dass David sehr verwirrt ist und wir ein Gefühl für Davids Gefühlsleben bekommen sollen. Was das Gefühl verstärkt, dass Håkan Nesser uns absichtlich im Unklaren lassen will, ist die Tatsache, dass er viele Personen, Orte und Städtenamen seines Romans abkürzt. In der Regel lernen wir nur die Anfangsbuchstaben der Personen kennen. Und auch wenn er uns aus seinen Tagebucheinträgen vorliest, dann lässt er die letzten beiden Ziffern der Jahreszahl weg.
Håkon Nesser, der Choreograf, aus dem Schwedischen von Christel Hildebrand, gesprochen von Dietmar Bär. Die MP3-CD dauert 5,5 Stunden, kostet 20 Euro und ist beim Hörverlag erschienen. Kommen wir zu unserem Kinder- und Jugendhörbuch. Heute von Katrin Scherer und Lorenz Pauli, zwei Schweizer Autorinnen. Das Hörbuch heißt Rigo und Rosa. Dorothee Meyer-Karwick, wer sind denn Rigo und Rosa?
Rosa ist eine Maus und Rigo ist ein Leopard.
Naja, das ist ja normalerweise so ein Tiergespann, das nicht so gut miteinander auskommt. Wie kommen die beiden zusammen?
Der Leopard Rigo lebt in einem Zoo und die Maus Rosa schlüpft eines Tages in sein Gehege. Dieser Rigo ist recht alt, weise und geduldig, also eher der gemütliche Typ. Und Rosa dagegen, die ist flink, ein bisschen frech und vielleicht auch ein bisschen naiv. Sie ist ja noch jung und so lernen die beiden sich kennen.
Im Zoo schläft man normalerweise recht gut. Vielleicht besser noch als in Freiheit. Aber an Schlaf war jetzt nicht zu denken. Da jammerte jemand. Rigo hätte sich gern die Ohren mit den Pfoten zugehalten. Aber die Pfoten brauchte er dringend als Kopfkissen. Das Gejammer hörte nicht auf. Rigo schaute sich im Gehege um. Es war eine kleine Maus, die ganz in der Nähe weinte. Rigo dachte nach. Fragen oder fressen? Ich frag mal. Fressen kann ich danach. Umgekehrt ist schwierig. Der Leopard knurrte. Was soll der Lärm?
Ich kann nicht schlafen,
schluchzte die Maus. Warum?
Weil ich Angst vor bösen Tieren habe.
Ach, hauchte Rigo.
Aber vielleicht könntest du mich ja beschützen,
bat die Maus. Der Leopard schnaubte, ich soll dich beschützen. Rigo kam ein paar Schritte näher und sah sich die Maus genauer an. Diese Idee ist lustig. Wie heißt du?
Ich bin Rosa. Komm her und beschütz mich.
Ist das nicht schön? Wir hörten Ulrich Nöten als Interpreten. Und wenn man sich einmal so bekannt gemacht hat, so mit Namen, dann kann man den anderen ja auch nicht mehr so gut fressen. Das ist jedenfalls der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
Und was erleben die beiden zusammen?
Also Rosa kommt nun immer wieder ins Gehege und Rigo freut das richtig. Zusammen wird jeder Tag nun im Zoo richtig schön. Sie kuscheln sich durch trübe Regentage und denken dann auch nach über große und kleine Themen der Welt. Und eines Tages sagt Rosa zu Rigo, heute wolle sie die Welt verändern. Ja, und dann geschieht dies.
Von irgendwo kam ein kleiner schwarzer Käfer geflogen und landete unfreiwillig im Wasser. Mit den Beinchen in der Luft, mit den Flügeln in der Pfütze zappelte er hilflos. Rosa zögerte nicht. Sie hüpfte zum Käfer in die Pfütze und hob ihn vorsichtig aus dem Wasser. Dann legte sie ihn auf ein trockenes Blatt. Der Käfer krabbelte umher, putzte seine Fühler, breitete dann die Flügel aus und flog davon.
Rosa klatschte vor Begeisterung in die Mäusepfoten. »Siehst du, ich habe die Welt verändert!«
Rigo begriff nicht. »Das war doch nur ein Käfer. Was soll's?«
Rosa hopste in die Pfütze und spritzte den Leoparden nass. Dann grinste sie und schüttelte den Kopf. Du kapierst überhaupt nichts. Alles, was wir tun, ist wichtig. Wenn du willst, dass etwas passiert, dann musst du es selber tun. Du musst es tun, als ob es nur auf dich alleine ankommen würde. Denn es kommt auf dich an.
Der Leopard erhob sich etwas wackelig, lief in eine Ecke des Geheges, scharrte und schien plötzlich sehr beschäftigt.
Rosa schaute ihm verwundert zu. Was tust du da?
Rigo schaute von seiner Arbeit nicht auf, als er antwortete, ich habe eine Eichel gefunden. Ich pflanze einen Baum.
Denn er wollte immer schon ein bisschen mehr Bäume in seinem Gehege haben.
Das beeindruckt mich.
Ja, genau. Also Bäume pflanzen. Ja, darüber hinaus stellt Rosa unendlich viele Fragen. Wie dick ist eigentlich ein Sonnenstrahl, will sie wissen? Und was heißt es, mutig zu sein? Und sind wir heute noch die gleichen wie gestern? Der alte Leopard antwortet meist nach tiefem Nachdenken, lernt aber auch selbst viel von der Maus. Zum Beispiel Dinge auch mal ganz anders zu sehen, Unsinn zu machen, wieder jung zu sein. Und gemeinsam erfinden sie dann schöne Spiele, sie verkleiden sich, erfinden Wörter, versuchen zu zaubern und so weiter. Insgesamt erleben sie 28 Geschichten, so viele sind jedenfalls auf dieser CD. Und das ist alles sehr besinnlich bis auch sehr witzig.
Gelesen werden die Geschichten von Ulrich Nöten, das haben Sie schon gesagt. Wir kennen den Schauspieler aus Film und Fernsehen, aber er hat ja auch schon viele Romane eingelesen.
Ja, Ulrich Nöten ist eigentlich nahezu abonniert auf die großen Romanklassiker.
Ja.
Also er hat beispielsweise gelesen die indischen Erzählungen von Rudyard Kipling oder Krieg und Frieden und Anna Karenina von Tolstoi und so weiter. Und er hat auch die ganzen Fallada-Romane eingelesen. Aber er liest eben auch viele Kinderhörbücher. Und ich finde ihn hier sehr angenehm als Vorleser, gerade für die Kleinen, also so Fünfjährige. Man kann sich vorstellen, wie er so im Sofa sitzt und die kleinen Kinder um sich herum.
Ja.
Er schafft eine sehr ruhige, entspannte Atmosphäre, kann aber auch den Witz herausarbeiten und wunderbar wechseln zwischen diesem ruhigen Leoparden und dieser kleinen, vorwitzigen Maus.
Es gibt auch ein Bilderbuch dazu mit den Bildern von Katrin Scherer. Gibt es sie auch im Hörbuch zu sehen, im Booklet oder so?
Ja, so ein bisschen. Also im Prinzip muss man schon auf sie verzichten, nur auf dem Cover und auf der CD und der Innenseite des Covers sind Bilder von ihr. Die sind dann aber auch sehr wunderbar. Sie ist eine großartige Tierzeichnerin. Aber sonst sieht man halt nichts. Aber die Geschichten funktionieren auch komplett ohne diese Bilder. Man hat statt der Bilder so kurze Zwischenmusiken eingebaut. Da wird kein Komponist genannt, aber die sind so in der Art so ein bisschen wie Zirkusmusik oder so. Das sind so nette Trenner. Das ist insgesamt ein Hörbuch, das man sehr gut mit den Kleinen gemeinsam hören kann. Beispielsweise auch bei einer Autofahrt.
Lorenz Pauli und Katrin Scherer, Rigo und Rosa, gesprochen von Ulrich Nöten. Bald 1,5 Stunden kosten 9,99 €, ist ab 5 und bei der Audio Verlag erschienen. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Bis zum nächsten Mal sagen
Till Kronsfoth,
Dorothee Meyer-Karweg
und Nicole Abraham.